Herzlich willkommen zur dritten Folge von L3, dem Podcast, in dem Compliance auf Nachhaltigkeit trifft. L3 steht für Loop, Leitner Leitner und Leitner Law. Mein Name ist Martin Reichezähler, ich bin Mitgründer und CEO von Loop. In der heutigen Folge sprechen wir über Pinkwashing, Greenwashing, über Tue Gutes und sprich darüber und die Grenzen von Marketing. Wir sprechen darüber, was täuschende Marketingmaßnahmen an Risiken für Unternehmen eröffnen. Und zu diesem Thema habe ich heute eine Expertin bei mir im Studio mitsitzen, die Irmgard Bracher.
Hallo.
Liebe Irmgard, magst du vielleicht ganz kurz vorstellen unseren Zuhörern und Zuhörern?
Voll gern. Ja, wie du schon gesagt hast, Irmgard Bracher mein Name. Ich bin seit Anfang des Jahres bei Leitner Law als Rechtsanwältin tätig. Bin dort im Team Arbeitsrecht primär, aber wir kümmern uns eben zunehmend eben auch um die ESG-Agenten, die was natürlich eben immer wichtiger werden für ein Unternehmen. Ja. Ich habe einen sehr atypischen Werdegang, würde ich mal sagen, ja, weil ich bin nach der Ausbildung zum Anwalt eben in die Privatwirtschaft gewechselt, war dort rund 10 Jahre tätig und habe jetzt meinen Mut gefasst, ja, und bin eben in die Beratung zurückgekehrt. Mhm. Und vielleicht war eben auch die Zeit in der Privatwirtschaft eben so der Knackpunkt, wo ich eben mit Nachhaltigkeit und eben dann auch mit dem Thema von heute in Berührung gekommen bin, weil eben zuletzt, was eben auch kein Geheimnis ist, in der Branche in Österreich tätig war, ja, habe dort die Rechtsabteilung leiten dürfen und da gab es vor mittlerweile 2 Jahren eben einen Greenwashing-Case und da ist ein bisschen so die Begeisterung generell eben für das Thema eben entflammt, sag ich mal.
Sehr spannend. Das heißt, du wirst halt auch ein bisschen aus der Praxis berichten und von deinen Erfahrungen aus der Praxis. Das ist sehr spannend, zumal ich ja selbst Praktiker bin im Bereich Compliance. Das heißt, genau. Ich freue mich schon sehr auf die gemeinsame Folge. Liebe Irmgard, bevor wir in diese Podcast-Folge starten und bevor wir uns dem tatsächlich sehr wichtigen Thema widmen, habe ich einen kleinen Word-Rap vorbereitet. Ja, also ich werde dir 3 Wörter sagen und zu diesen 3 Wörtern wirst du mir einfach ganz spontan erzählen oder sagen, was dir dazu einfällt. Das ist etwas, das machen wir in jeder Folge. Das ist unser kleines wiederkehrendes Element. So, Es ist ja so, dass dieser Podcast L3 dafür steht, Compliance und Nachhaltigkeit zu verbinden. Das heißt, das erste Wort, das ich dir gleich einmal da so rüberwerfe, ist Compliance. Was fällt da ein zu Compliance?
Unternehmenskultur.
Ah, das gefällt mir total gut. Wer mich kennt, weiß, dass Compliance eigentlich und Unternehmenskultur, das ist ein Leidenschaftsthema. Danke dafür.
Martin, ich kenne natürlich auch deine Podcasts. Ja,
danke dafür.
Und auch manche andere Podcasts, wo du schon zu Gast warst zum Thema Compliance. Und da ist glaube ich auch Kultur, Beziehungsmanagement gekommen. Also das hat mir schon sehr gut gefallen.
Danke für die Blumen. Ja, ich liebe tatsächlich, danke dafür. So, das zweite Wort, liebe Irmgard, Nachhaltigkeit.
Nachhaltigkeit ist so vieles, ja. Ich glaube, wir verbinden immer so diesen klassischen Klimaschutz, Umweltschutz damit, aber Nachhaltigkeit ist auch so viel im sozialen Bereich, ja. Also da denke ich gerade eben später an das Thema Pinkwashing, was wir vielleicht eben auch kurz andiskutieren, wo sich Unternehmen mit diversen Strukturen eben wichtig machen, sage ich jetzt einmal ganz überspitzt, ja. Und da ist aber nichts dahinter, ja. Und das ist für mich aber genauso nachhaltig, ja. Einfach eine nachhaltige Unternehmenskultur, divers, neben diesen ganzen klassischen Daten, die was eben sonst im ESG gefragt sind.
Das ist ein totaler guter Hinweis, dass Nachhaltigkeit nicht immer ein ökologischer Aspekt ist, sondern dass Nachhaltigkeit eigentlich so viel mehr ist. Das ist ein totaler guter Hinweis, insbesondere weil ja diese Folge sich verabschiedet von dem Ökologischen und wir ja eigentlich über ganz andere Themen sprechen. Das dritte Wort, Zukunftsfähigkeit.
Bei der Zukunftsfähigkeit fällt mir schon eigentlich der Ursprung von dem Ganzen ein bisschen ein, der Green Deal von der Europäischen Union, weil das, was ich ein bisschen schade finde, ist generell, wenn man ESG eben jetzt anspricht, ja, oder auch das Wort Nachhaltigkeit in den Mund nimmt, verbindet man damit eigentlich nur noch Bürokratismus, administrativen Aufwand. Aber das Ziel hinterm Green Deal ist ja eigentlich was Gutes, ja, dass die Zukunft von uns allen positiv gestaltet werden soll, ja, von uns, von unseren nachfolgenden Generationen. Und deswegen verbinde ich Green Deal mit zukunftsfähig.
Das gefällt mir total gut.
Danke. Das gefällt alles so gut.
Ja, das gefällt mir tatsächlich sehr gut. Das ist aber auch, weil ich von dir Fan bin und das ist, weil das Thema ist mir ein großes Anliegen und wir reden ja nicht umsonst über Compliance in Verbindung mit Nachhaltigkeit, weil nach meinem Verständnis geht es bei beiden Themen um Vertrauen. Es geht um Vertrauen, es geht um Verantwortung. Ja. Und wenn wir das nur ein bisschen weiterspielen, dann geht es auch immer um Risikomanagement und plötzlich haben wir eine Beschreibung für Compliance und plötzlich haben wir eine Beschreibung für Nachhaltigkeit. Wir unterhalten uns heute über das Thema eigentlich Werbemaßnahmen und die Frage, wer bin ich tatsächlich als Unternehmen? Mhm. Dieser Grundsatz, tue ich Gutes und sprich darüber, das ist ja was, was an sich sehr positiv behaftet ist. Es birgt nur das Risiko für Unternehmen, wenn sie Dinge kommunizieren, die in der Praxis oder in der Realität so gar nicht stimmen. Magst du vielleicht ganz kurz, weil du praktische Erfahrungen hast in dem Zusammenhang und weil du auch in der Beratung in diesem Zusammenhang tätig bist, kurz ausführen, was verstehen wir denn oder was darf denn jemand unter den Begriffen Greenwashing, Pinkwashing verstehen? Du hast selbst mir in der Vorbereitung geschrieben, Green Influencing, was mir total gut gefällt. Mhm. Was bedeutet das und wo haben wir denn da Risiken eigentlich? Mhm.
Mhm. Jetzt ganz einfach jetzt zu formulieren, ja, geht es beim Greenwashing oder Green Influencing darum, dass man sich als Unternehmen extrem nachhaltig, klimafreundlich, extrem grün darstellt. Ja? Mhm. Also man wirbt mit einem besonders hohen Umweltbewusstsein, versucht dadurch den Verbraucher oder generell den Markt eben zu beeinflussen, sind beim Influencing. Mhm. Ja? Und dem ist aber nicht so. Ja? Und deswegen sind wir beim Greenwashing oder Grünfärberei. Mhm. Also ich glaube, wir formulieren mittlerweile schon so viel ins Englische, ja, und sei dank diesen ganzen Anglizismen, aber wenn wir es jetzt wirklich auf das deutsche Wort runterbrechen, es ist eigentlich nur eine Grünfärberei, eine Schönfärberei am Ende des Tages, ja. Mhm. Und ich glaube, herkommen tut das am Ende des Tages schon ein bisschen vom Druck des Marktes. Mhm. Und das ist ja das, glaube ich, warum die Unternehmen oder sehr viele Unternehmen mittlerweile Greenwashing betreiben, weil was fordert der Konsument, also so wie wir, ja, wir wollen alles regional, wir wollen alles Bier, wir wollen alles so klimaneutral wie möglich, ja, in der Produktion haben, was wir dann eben kaufen und uns vielleicht an Lebensmittel zu uns nehmen. Das ist halt nicht immer möglich, sage ich mal. Ja. Und deshalb ist vielleicht auch der Druck, der was vom Markt kommt, für die Unternehmen dafür entscheidend, dass die dann eben in deren Werbe- und Marketingmaßnahmen Begrifflichkeiten, Aussagen eben benutzen, die was halt übertrieben sind, ja. Mhm. Greenwashing ist ja nicht nur, dass ich jetzt eine Umweltaussage tätige, die was überhaupt nicht zutrifft, sondern das ist, glaube ich, in den meisten Fällen eher das Thema, die was einfach übertrieben ist, ja.
Also eine Schönfärberei.
Eine Schönfärberei, genau. Mhm. Deswegen gefällt mir auch das Wort Färberei eigentlich ganz gut, ja. Mhm. Und du hast mir auf die Erfahrung von mir aus der Praxis angesprochen, genau das ist ja meine Erfahrung aus der Praxis, ja. Es gibt Unternehmen, und ich war selber in einem tätig, die was extrem viel für Nachhaltigkeit machen. Ja? Mhm. Sei es jetzt, dass Energiequellen auf nachhaltige Quellen umstellen, da extrem viel Geld nämlich auch investieren. Mhm. Ja? Aber man schafft trotzdem nicht die gesamte Wertschöpfungskette am Ende des Tages. Oder in Klammer noch nicht, ja? Weil es vielleicht auch noch nicht gefordert ist seitens des Green Deal. Ja? Mhm. Und man möchte das aber trotzdem aus positiv verkauft am Markt und sie dadurch einen Wettbewerbsvorteil eben verschaffen. Mhm. Ja. Und jetzt behaupte ich einfach, ich habe CO2-neutral produziert, ich habe, ich bin besonders nachhaltig in anderen Dingen, ja, meine Leistung ist total klimafreundlich und ich ist halt nicht die gesamte Wertschöpfungskette so, sondern ein bisschen ein Stickerl fährt davon und dann bin ich aber schon im Greenwashing drinnen. Mhm. Ja.
Das heißt, aber wenn ich jetzt, also in Wahrheit geht es darum, es ist, so wie du das jetzt erklärst, ist es eine Täuschungshandlung.
Ja, so eine Irreführungshandlung. Jetzt sollte nicht so juristisch formuliert sein, ja, aber es ist am Ende des Tages nichts anderes, als einen Verbraucher mit einer Aussage zu verwirren oder eben in die Irre zu führen, so wie es ja im juristischen Sinne eben genau heißt. Ja. Und der trifft dann eine Entscheidung aufgrund von dieser Irreführung. Das heißt, man gaukelt ihm quasi vor, das Produkt ist 100% biologisch eben produziert. Dieses 100% biologische ist für den Konsumenten total wichtig in seiner Kaufentscheidung, entspricht aber nicht genau der Tatsache, weil halt nicht 100% vom Produkt, sondern nur 80% biologisch ist, weil irgendein Rohstoff vielleicht unter irgendeiner nicht nachhaltigen Energiequelle eben hergestellt worden ist. Ja? Und dadurch führst du ihn aber in die Irre, weil der kauft dir das Produkt, weil ihm dieses 100% Bio so wichtig ist. Mhm. Und Ist aber nicht der Fall.
Aber das betrifft ja tatsächlich nicht nur den Konsumenten, das trifft ja in Wahrheit alle Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner.
Sicher, genau.
Ja, also das kann der Lieferant sein oder das kann auch im B2B kann das tatsächlich ein Thema sein.
Richtig.
Weil wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass vor allem das Thema Wahrung der Menschenrechte, Schutz der Umwelt, das sind ja Themen, die in der Lieferkette auch vorkommen. Wenn ich da vorgaukle, dass der Mensch bei mir im Mittelpunkt steht und ich Sorge dafür trage, dass ich darauf achte, die Menschenrechte zu wahren und ich tue es eigentlich gar nicht. Und wir haben im Sommer darüber gelesen, dass, und das hat man nachlesen können, ja, dass diese wunderschöne Tasche von Dior, die 2800 Euro kostet, in Italien unter den widrigsten Umständen produziert wird, dann stellt man sich da schon die Frage, habe ich da nicht als Unternehmen versagt in meiner Kommunikation? Habe ich da nicht versagt in der Prüfung meiner Lieferanten? Und habe ich da nicht eigentlich, durch das, dass ich ja sehr hochpreisig bin und dass ich eigentlich durchaus ein Brand bin, auf dem man vertraut, darum zahlen ja sehr viele Leute sehr viel Geld, dass worauf ich hinaus will, ist, dass wahrscheinlich das bei sehr vielen Unternehmen passiert, in einer Art und Weise, wo wir als Verbraucher oder wo auch die Politik gar nicht weiß oder gar nicht nachvollziehen kann, was da tatsächlich passiert.
Ich glaube nur, liegt es nicht an uns Konsumenten, da vielleicht das in unsere künftigen Kaufentscheidungen einfließen zu lassen? Ja? Das, was ja die größte Folge von Greenwashing ist für Unternehmen, ist ja die Reputation.
Ja.
Wir sind ja da im klassischen, ich will jetzt nicht juristisch werden, aber wir sind im klassischen unlauteren Wettbewerb. Ja. Da geht es jetzt nicht darum, dass ich jetzt mit massiven Schadenersatzforderungen konfrontiert bin. Ja. Sondern das, was Unternehmen wollen, wenn sie eben andere Unternehmen auf Unterlassung von derartigen Werbeaussagen klagen, was die wollen ist, dass deren Ruf am Markt nachhaltig geschädigt ist. Mhm. Ja, dass die Konsumenten das nächste Mal nur genauer schauen, ob sie das Produkt kaufen. Und eben, um bei der Handtasche von Dior zu bleiben, dass ich als Konsumentin, weil in den meisten Fällen ist es doch eine Frau, ja, die was auf solche schönen Handtaschen Wert legt, ja, leider, sage ich mal, dass wir dann ein bisschen genauer darüber nachdenken, ob ich mir schon die nächste Handtasche wieder von Dior kaufe. Erstens um wahnsinnig viel Geld, ja, sind teuer, sage ich mal. Und dann, wo ich weiß, die wird zu Bedingungen hergestellt, das, was ich selber gar nicht will, ja, mit dem ich gar nicht identifizieren kann. Und das meine ich, also der Ruf des Unternehmens sollte nachhaltig dann, ich sage es jetzt ganz bewusst schlecht, ja, geschädigt werden.
Aber das heißt Greenwashing, wenn wir über Greenwashing reden und in dem Fall reden wir über, ich weiß gar nicht, gibt es einen Begriff, wenn man Menschenrechte, gibt es ein Washing für die Verletzung von Menschenrechte? Also würde mir jetzt nichts einfallen.
Mir würde eher so Bluewashing und Pinkwashing einfallen. Ein Bluewashing eben, wo man sich ja als besonders sozial oder vielleicht besonders menschenrechtswidrig eben darstellt und dem ist aber nicht so, ja. Und Pinkwashing eben in Zeiten der Diversität, ja, jeder hängt sich Regenbogenfahne fürs Unternehmen aus, ja.
Kennen wir alle.
Ja, ist es aber nicht. Das heißt, in der einen Woche hängen sie es aus, aber de facto, ja, würde gar nicht näher darauf eingehen, aber ist keine Diversität im Unternehmen vorhanden, ja.
Aber der kleinste gemeinsame Nenner bei allen diesen Themen ist eigentlich das Vertrauen. Das Vertrauen, das ich als Unternehmen mir dadurch generiere und generieren möchte. Das Vertrauen, das ich aber auch verliere, wenn mir jemand draufkommt. Und das führt mich schon dazu, dass das natürlich für Unternehmen, die keinen Blick darauf werfen, die das nicht ernst nehmen, dieses Thema, die diesen unlauteren Wettbewerb durchaus für sich in Anspruch nehmen, dass die für sich und für das Unternehmen, für ihre gesamte Wertschöpfung, für ihre gesamten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein Risiko eröffnen. Nämlich das Risiko, dass sie dann Job abbauen müssen. Und jetzt kann man durchaus, weil es tagesaktuell ist, auch über diese, über den Dieselskandal sprechen, ja, wo man durchaus auch, sagt, dieses ganze Dieselskandal-Thema hat auch man kann die Brücke dazu schlagen zum Thema Nachhaltigkeit und zum Thema ökologisch und zum Thema Klimaschutz. Und plötzlich ist es aber so, dass auch da Jobs verloren gehen. Ob die jetzt deswegen verloren gehen, weiß ich nicht. Ja, aber die Konsequenz ist, wenn der Konsument das Vertrauen in das Unternehmen verliert, werden weniger Autos gekauft.
Sicher.
Das ist jetzt meine kleine Milchmädchenrechnung.
Nein, ja. Ist richtig. Ich meine, das kann man jetzt wirklich nicht verifizieren, ob das jetzt der Grund ist für den Jobabbau.
Wahrscheinlich wird es ein Teil des Gesamten sein, aber es geht auch da wieder ums Vertrauen.
Und man sieht natürlich, dass es auch sehr schön nach hinten losgehen kann, ja, weil so Unternehmen versuche ich mir durch eine nachhaltige Werbung einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen zu verschaffen. Jetzt kommt es aber ans Tageslicht und das wirft mir dann im Wettbewerb wieder zurück, ja, weil es mir am Markt extrem schädigt. Und das, glaube ich, das unterschätzen die Unternehmen schon ein bisschen. Ja. Aber deswegen, ich würde es die Unternehmen nicht rechtfertigen, ja, und nicht in Schutz nehmen, nur ist es nicht am Ende des Tages einfach der Druck, der was vom Markt ausgeht.
Ich tue mir ein bisschen schwer bei dem Thema, dass man eine Erklärung sucht, warum Unternehmen das machen.
Warum man nicht regeltreu ist.
Weil ich, ja, tatsächlich, tatsächlich. Weil in Wahrheit sollte man doch alle eine intrinsische Motivation haben, insbesondere Unternehmensleiterinnen und Unternehmensleiter, Eigentümerinnen und Eigentümer, dass das Thema Integrität eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist beim Unternehmertum. Ja, sorgfältiges Stimmt. Unternehmertum und Integrität, das gibt sie die Hand. Das eine bedingt das andere. Und ich tue mir ein bisschen schwer, Erklärungen zu finden. Ich möchte eigentlich diese Folge auch ein bisschen als Appell verstehen an Unternehmen, gerade mit ihrer Kommunikation und in der Art und Weise, wie sie kommunizieren, dass sie da achtsam sind. Achtsam und echt kommunizieren. Weil eins muss man schon sagen, das Thema Nachhaltigkeit ist in jedem Unternehmen angekommen. Es ist nicht überall, Natürlich. Es ist nicht überall koordiniert und es gibt vielleicht nicht in jedem Unternehmen eine Strategie. Aber es gibt in jedem Unternehmen gibt es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eine intrinsische Motivation haben, etwas zu tun. Es gibt Menschen, die den Unterschied machen wollen. Mhm. Und man sollte im Unternehmen vielleicht an der einen oder anderen Stelle nur mehr hinhören und genau mit diesen Personen arbeiten. Und dann kann ich tatsächlich darüber auch kommunizieren. Mhm. Wenn ich keine Strategie habe, habe ich aber trotzdem Menschen im Unternehmen, die was Positives bewirken wollen. Und dann ist es ja auch gut, wenn ich darüber auch berichte. Mhm. Aber ich bin völlig bei dir, dass dieser Vertrauensmissbrauch, der daraus entsteht, wenn ich etwas kommuniziere, was ich gar nicht tue, dass das ein großes Risiko ist, wo ich als Unternehmer, ich habe selbst ein Unternehmen, diesem Risiko möchte ich mich nicht aussetzen. Mhm.
Und das darf man, glaube ich, echt nicht unterschätzen. Also diesen Reputationsverlust darf man wirklich nicht unterschätzen, was da am Ende des Tages vielleicht dann ein Produkt weniger verkauft werden kann, der Umsatz einbricht und so weiter und so fort. Ja. Also das fängt ja schon im Lebensmittelhandel an, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Produkte zurücknehmen muss, ja, weil die Etikette einfach nicht stimmt.
Mhm. Aber jetzt stell dir vor, jetzt sind wir beide keine Steuerberater, wir sind auch keine Wirtschaftsprüfer, aber jetzt stell dir vor, diese Kommunikation, Wir reden über positive Dinge, die wir machen im Bereich Nachhaltigkeit, Wahrung der Menschenrechte, Schutz der Umwelt. Und das stimmt nicht. Es ist aber trotzdem diese Kommunikation die Basis möglicherweise für einen Lagebericht.
Ja, oder Nachhaltigkeitsbericht.
Nachhaltigkeitsbericht, so. Da ist ja tatsächlich die Brücke zu einer Bilanzfälschung, ja, die ist ja da schnell gebaut.
Jein. Weil zurzeit immer die Diskussion besteht, aber ich bin jetzt auch kein Wirtschaftsprüfer.
Nein, darum sage ich, wir sind es beide nicht.
Ich weiß nur halt so, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, es gibt dann immer die Diskussion, ob dieser Nachhaltigkeitsbericht Teil vom Lagebericht sein soll oder nicht. Ja. Mhm. Und wenn er natürlich jetzt Teil vom Lagebericht wird, dann bin ich ein bisschen bei dir, dann könnte das schon in Richtung Bilanzfälschung gehen. Mhm. Ja? Weil ja der Lagebericht ein Teil dann vom Jahresabschluss ist. Ja? Und wenn die Inhalte nicht stimmen, dann fälscht sich das Ganze. Ja. Aber ich kenne jetzt auch den Tatbestand der Bilanzfälschung zu wenig. Ja. Wenn er natürlich jetzt nicht Teil vom Lagebericht ist, losgelöst irgendwo anders publiziert wird, wo auch immer das dann gemacht wird, ja, wir haben ja bis heute kein Nachhaltigkeitsberichterstattungsgesetz in Österreich, dann glaube ich nicht, dass es Bilanzfälschung sein kann.
Aber jetzt stell dir vor, weil über das haben wir auch noch nicht geredet, wir reden über Greenwashing, über Pinkwashing und Bluewashing. Das heißt, wir haben bei ESG, reden wir in Wahrheit über E und S.
Genau.
Was ist, wenn jemand, wenn ein Unternehmen für sich in Anspruch nimmt und kommuniziert und veröffentlicht und sagt, wir haben eine super Governance, unsere Compliance-Organisation ist absolut state of the art, wir haben das beste Hinweisgebersystem, wir haben was auch immer, wir haben Maßnahmen zur Minimierung unserer Interessenskonflikte oder dem Risiko der Interessenskonflikte, wir haben Maßnahmen zur Minimierung von Korruptionsrisiken, wir haben was auch immer.
Ja, wie aus dem Bilderbuch.
Völlig richtig. Und dann stimmt das gar nicht, weil dann ist der Meldekanal eine E-Mail oder sonst irgendwas. Dann würde, jetzt habe ich noch nie was von einem G-Washing gehört, aber man könnte ja an sich auch da sagen, wenn jemand in der Governance etwas vorgibt, was er nicht ist.
Ist es genauso ein Washing, dann was auch immer auch, das dann ist.
Dann
ja?
ist es auch ein Washing. Und auch richtig, das, weil über Compliance-Maßnahmen und über das Compliance-Management-System wird jetzt schon berichtet in einem Lagebericht.
Nein, ist richtig.
Das heißt, wenn wir nämlich über dieses Washing reden, über diese Färberei, über diese Schönfärberei, dann ist das nicht ein Risiko, das sich erst jetzt ergibt, weil jetzt erst diese Nachhaltigkeitsberichterstattungen kommen, sondern das ist tatsächlich ein Risiko, das jetzt schon besteht.
Ist richtig, ja. Ist richtig. Und in Zukunft wahrscheinlich eben noch vermehrt durch diese Berichterstattung. Ja. Mhm. Und das nimmt man jetzt in Gesprächen mit Wirtschaftsprüfern eben mit, ja, dass die natürlich jetzt auch immer mehr sensibilisiert werden auf das Thema Greenwashing. Mhm. Ja. Weil die müssen dann diesen Nachhaltigkeitsbericht am Ende des Tages testieren. Ja. Mhm. Und das heißt, die müssen ja dann eben das Management genau in die Richtung befragen, wie läuft jetzt das Whistleblower-System ab? Ja. Wo habt ihr diese ganzen Daten über Environment her? Ja. Mhm. Und wenn die natürlich eben dann falsche Informationen bekommen, ist das auch ein klassisches Greenwashing oder G-Washing, wie auch immer du es dann bezeichnen möchtest. Ja. Und als du gesagt hast, das ist jetzt nichts total Neues, wir haben das Risiko jetzt schon, das gilt ja für das gesamte Thema Green, Pinkwashing, wie auch immer. Ja. Also wir regen uns oft ein bisschen auf, dass diese ganze Regulatorik immer mehr wird, ja, zu Recht, meiner Meinung nach, ist meine persönliche Meinung, es wird immer mehr und immer komplizierter. Nur dieses Greenwashing gibt es ja schon länger, ja. Ich glaube, es hat den ersten Greenwashing-Case irgendwann in die 80er Jahre gegeben. Das heißt, wir haben ja recht eine gute gesetzliche Grundlage dafür mit diesem UBG. Und wenn man nach Deutschland blickt, da gibt es eine umfassende Judikatur eben zum Greenwashing. Mhm. Also nur weil es jetzt 2, 3 neue Richtlinien geben wird in den nächsten Jahren, heißt das nicht, dass das völlig etwas Neues ist. Mhm. Es war auch in den vergangenen Jahren nicht erlaubt, dass sich die Verbraucher irgendetwas vorgaukeln. Mhm. Entschuldigung, der saloppe Ausdruck, aber das ist halt einfach nicht erlaubt.
Das ist ein total guter Hinweis, weil vielleicht sollte man auch diese Information oder auch über dieses Thema nur ganz kurz sprechen. Nachhaltigkeit und ESG ist und die Verpflichtung, diese Maßnahmen und diese Themen, die daraus sich ergeben, umzusetzen, die gibt es nicht erst jetzt seit dem Green Deal. Ja, die Wahrung der Menschenrechte, diese Verpflichtung zur Wahrung der Menschenrechte, die gibt es schon viel länger.
Stimmt.
Und die Würde des Menschen ist nicht etwas, was uns jetzt die EU gibt. Die Würde des Menschen, das ist tatsächlich etwas, das gibt es schon viel länger. Also wir sollten vielleicht aufhören, ich verstehe das mit der Regulatorik, da bin ich bei dir, es ist für viele Unternehmen ist es sehr schwierig, den Überblick zu bewahren über die Regulatorik, die kommt. Mhm. Auf der anderen Seite darf man sagen, ein sorgfältiger Unternehmer, eine sorgfältige Unternehmerin macht ja bereits in all diesen Dingen etwas und die Wahrung der Menschenrechte, der Schutz der Schöpfung, das ist was, das hätten wir vorher auch alles schon machen müssen.
Stimmt.
Und das ist keine Erfindung von der EU, das ist keine Erfindung durch ESG und Nachhaltigkeit. Und das ist ein totaler guter Hinweis, dass du gesagt hast, gerade dieses Greenwashing, gerade dieses Lügen und dieses Nicht-Aufrichtig-Sein, das hat es vorher auch schon gegeben.
Richtig.
Und jetzt ist es aber viel prominenter. Warum? Weil wir als Konsumenten und weil man gerade in einer Wertschöpfungskette, wenn man jetzt das Lieferketten-Thema anschaut, ganz stark auf das Thema Vertrauen setzen. Und wenn das Vertrauen da missbraucht wird, dann führt das in Zukunft nicht nur zu Risiken im Zusammenhang mit einer Bilanzfälschung, sondern tatsächlich auch zu, sagen wir, Rücktritten von Verträgen, wenn man beim Irrtum ist.
Genau.
Oder wenn man sagt, unlauterer Wettbewerb, Klagen von Mitbewerbern oder auch von Konsumenten. Das heißt, dieses Risiko, dessen muss man sich bewusst sein. Welche Maßnahmen setzt ihr denn im Unternehmen? Also weil jetzt haben viele Zuhörerinnen und Zuhörer gehört, dass es ein Risiko ist und ich traue mir wetten, dass 80% sagen, das ist fixer Risiko, liegen tut man nicht und ich will selber darauf vertrauen, dass das, was ich kaufe, auch tatsächlich dem entspricht, wie es beworben und kommuniziert wird. Welche Maßnahmen setzt ihr im Unternehmen? Wer sind meine Verbündeten im Unternehmen?
Ja, es geht ja in dieser Podcast-Reihe um Compliance, ja. Und Compliance bedeutet auch Beziehungsmanagement.
Ja, danke.
Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass ich einfach die relevanten Stakeholder im Boot habe, ja. Mhm. Und das ist auch meine eigene Erfahrung in der Unternehmenspraxis gewesen, oder sage ich mal als Unternehmensjurist, dass man manchmal erst ins Boot geholt wird, wenn es zu spät ist.
Absolut.
Ja? Manchmal müssen auch die relevanten Abteilungen auch dann erst lernen, wenn vorher etwas passiert ist. Ja? Mhm. Und da denke ich mir jetzt ganz bewusst, gerade eben wenn es bei Werbung und Marketing geht, an die Kommunikation und an die Marketingabteilung. Ja? Mhm. Also sei es jetzt eigene PR-Abteilung oder gemeinsam mit Marketing, wie auch immer. Aber dies sind sicherlich die wesentlichen Stakeholder von der Rechtsabteilung, beziehungsweise die Marketing- und die PR-Abteilungen sollten sich bewusst sein, dass die Rechtsabteilung ein wichtiger Stakeholder ist. Ja. Also ich habe das selber, wie gesagt, in meiner Zeit in der Privatwirtschaft erlebt, ich weiß nicht, wie es dir immer damit geht, ja, dass man manchmal immer ein bisschen darum kämpfen muss, bewusst wahrgenommen zu werden. Den Case, was ich immer miterlebt habe, wo es ums Greenwashing gegangen ist, war schlichtweg das, dass eine Werbekampagne rausgegangen ist, ohne dass es vorher rechtlich geprüft worden ist. Ja. Dann ist das halt einmal beim VKI, beim Verein für Konsumentenschutzinformation, aufgepoppt. Die haben sich das ein bisschen näher angeschaut. Dann sind zwei, drei andere Fälle einfach noch passiert im Laufe der Zeit und die Klage war am Tisch. Deswegen ist das, was ich den Unternehmen gerade jetzt eben in der Beratung rate, ist, dass man die Juristen befragt, ja, sei es eben die eigenen Unternehmensjuristen oder eben auch externe, wenn es eben Rechtsabteilung nicht gibt, ja. Und was natürlich auch immer gut ist, Bewusstseinsbildung durch Workshops, Trainings,
absolut.
Checklisten, wie auch immer. Also diese klassischen Tools, die was du in der Compliance ja sowieso hast, ja, auch in anderen Rechtsbereichen. Das haben wir damals gemacht. Wir haben einfach ganz intensiv geschult mit praxisnahen Beispielen. Ja. Und mit Beispielen, gerade bei Greenwashing ist das so, das gibt so viel her. Ja. Das ist allein schon im Lebensmittelbereich, dass ich irgendwelche Kamillentees dann Berichte, ja, die was sie als besonders ressourcenschonend präsentieren in der Werbung, was nicht ist, ja, oder was von Haus aus so ist, sage ich mal, weil die Kamille anscheinend ja sehr wenig Wasser in der Produktion anscheinend benötigt, ja, habe ich auch nicht immer gewusst. Ja.
Habe ich auch gerade gelernt.
Das heißt, da gibt's voll viele Beispiele, mit denen man die Leute ins Boot holen kann, ja, und dann Interesse schafft. Und das merkt man dann schon, wenn man sich mit denen zusammensitzt und eben einen kurzen 1-2-Stunden-Workshop macht oder einer vielleicht Checklisten vorbereitet, dann produziert das Fragen. Und dann tut sich da was und dann tut sich da Diskussion auf. Und um das geht es ja auch beim Compliance-Thema. Ja. Es geht darum, einfach die Beziehungen zu managen. Und das ist einfach mein Appell, ja, bevor ich eine Aussage in der Werbung, in der Kommunikation überlege, lieber einmal zu viel fragen und erst dann umsetzen.
Das ist, du hast zu viel wichtige und richtige Punkte gesprochen. Ich möchte es vielleicht ganz kurz nur ein bisschen clustern und ein bisschen kategorisieren, weil was du, womit du völlig recht hast, ist dieses Thema Awareness schaffen. Dieses Thema Kompetenzaufbau und dieses Thema Awareness schaffen ist, wenn wir jetzt in der Compliance von drei Säulen sprechen, wie Prävention, Risiken erkennen und auf Risiken reagieren, dann sind wir da bei diesem Kompetenzaufbau und in der Awareness ganz stark in der Prävention. Und zur Vermeidung von Greenwashing, Pinkwashing und whatsoever ist natürlich die Awareness ganz wichtig. Das ist dieses Thema Workshop, Schulungen, großartig, Checklisten. Ich würde zum Marketing und zu den Verbündeten tatsächlich auch noch die Produktentwicklung mitnehmen. Weil in der Produktentwicklung...
Ja, Supply Chain und so.
Ja, und auch in der Produktentwicklung, wenn Produkte neu entwickelt werden, mag das sein, dass an der einen oder anderen Stelle vielleicht eine Information rausgeht, um wie viel sparen wir denn da tatsächlich an Energie ein? Und es ist gar nicht so. Und diese Information geht aber ungeprüft ins Marketing, in die Kommunikation. Das heißt, man sollte auch vielleicht gerade bei diesen Awareness-Maßnahmen und Schulungsmaßnahmen die Produktentwicklung mitnehmen, den Einkauf mitnehmen, Marketing mitnehmen und den Vertrieb mitnehmen.
Genau, das ist mir jetzt gerade noch auf der Zunge gelegen. Ja. Guter Punkt, habe ich vorher vergessen, sogar der Vertrieb darf nämlich nicht unterschätzt werden, wenn der beim Kunden sitzt und dann für das Produkt ja auch Werbung tätigt, ja, und dann vielleicht umweltbezogene Aussagen tätigt, die was eben so auch nicht ganz richtig sind. Ja.
Und das sind, glaube ich, so, jetzt habe ich an einer Hand, haben wir jetzt quasi Stakeholder abgebildet, die für die Rechtsabteilung oder insbesondere für die Compliance-Organisation in den meisten Unternehmen übernimmt Recht und auch Compliance, darum reden wir von der Rechts- und von der Compliance-Organisation, mit denen quasi Recht und Compliance zusammenarbeiten soll in der Prävention. Checklisten ist ein totaler guter Punkt, nämlich darauf hinzuweisen, tue Gutes, sprich darüber, aber ehrlich werde am längsten. Das heißt, auch da in der Checkliste vielleicht darauf Acht geben, auf was muss man denn drauf schauen?
Ja.
Wo sind die Grenzen auch mit den Risiken? Risk Assessment. Ich glaube, dass viele Unternehmen gar nicht wissen, dass sie ein Risiko des Green, Pink oder was auch immer Washings haben. Das heißt, auch ein Risk Assessment zur Identifizierung von Risiken, aber zugleich auch als Awareness-Maßnahme könnte man andenken. Ist sicher was, wo man gerade in einer Beraterpraxis wo sicher viel Potenzial auch gibt. Und dann muss man auch drüber nachdenken, das Melden von Fehlverhalten und das Melden von Risiken. Ich bin ein großer Freund von einem ganz offenen Speak-up-Culture, also von einem gut effektiv geführten Whistleblowing-Management-System, weil ich Whistleblowing immer verstehe als Einladung an die Belegschaft, aktiv am Thema Compliance zu partizipieren. Nach meinem Verständnis, wenn ich einen ordentlichen Kanal, ordentliche Prozesse, Verantwortliche, die wirklich Bock haben, Compliance zu machen. Wenn ich das im Unternehmen implementiere, dann schaffe ich es, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Wahrheit Risikomanager werden, weil sie mit offenen Augen durch das Unternehmen gehen und mir Risiken melden. Das ist der Idealfall. Aber das hat was, und da bin ich wieder bei der Kultur, das hat was mit Feedback zu tun.
Das stimmt,
und ich möchte, dass meine Kolleginnen und Kollegen, wenn sie erkennen, wir kommunizieren was wir gar nicht machen, dann möchte ich, dass die die Möglichkeit haben, auch das zu melden, bevor die Kommunikation nach außen geht. Das heißt, Whistleblowing als wir erkennen Risiken, ist ein wesentlicher Punkt auch bei dieser ganzen schönen Färberei. Weil eins muss man schon wissen, wer kennt denn diese Risiken? Die Belegschaft.
Sicher, die eigenen
Leute. Die Leute, die tagtäglich mit diesen Themen arbeiten, die wundern sich ja oft, was kommunizieren wir eigentlich, wenn wir die Dinge gar nicht haben.
Jein, was ich glaube, so wie dieses Greenwashing ist doch nicht so in die Köpfe drinnen gewesen, nur vor 5, 6 Jahren.
Aber denk an Pinkwashing. Denk an Pinkwashing und denk an die Unternehmen, die sich Regenbogenfahnen raushängen, wo aber,
die Belegschaft
wo aber sagt, 90% Männer in einer Führungsfunktion sind. Wo du keine schwule Führungskraft findest, keine lesbische Führungskraft findest, wo das auch das Thema Inklusion nicht angekommen ist im Unternehmen und wir von einer Gleichbehandlung weit entfernt sind.
Oder wie viele Unternehmen gibt es, die was vielleicht irgendeinen Inklusionsmanager haben, ja, nur dass sie es auf die Website schreiben können?
Absolut.
Ja, aber nicht, weil er nicht tun darf, sag ich mal, ja, oder einfach nicht gefördert wird.
Genau, und da brauche ich. Und das wissen die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter haben wir gespielt.
Richtig, ja.
Und die brauchen die Möglichkeit, dass sie das aufzeigen. Die sagen, wir hängen uns da Fahnen raus, wir veröffentlichen Postings zu diesen Themen, wir haben diese Kultur gar nicht. Und das ist was, wo wir wieder in der Compliance sind, wo wir aber auch in der Nachhaltigkeit sind, weil Nachhaltigkeit ist auch ein Kulturthema. Und wenn wir die zwei Dinge verbinden, dann kommen wir wieder drauf, ist es ein Kulturthema. Und damit wir diese Risiken vermeiden, sollte man genau uns an der Compliance orientieren, Prävention, Risiken erkennen und dann aber auch darauf reagieren, wenn es tatsächlich so ist.
Stimmt.
Ah, das ist eine wunderbare Reise durch die Compliance.
Und am Ende des Tages kommen wir immer wieder auf die Kultur zu sprechen.
Absolut,
gell?
Absolut. Weil, wenn wir von Compliance sprechen, sprechen wir immer von Kultur.
Mhm. Wie bei dir.
Vielleicht ist das ein kleiner Sidestep. Compliance, wenn wir von Compliance reden oder wenn Menschen von Compliance reden, reden sie ganz oft von dem Monster der Vielzahl an Regeln und Richtlinien. Und jetzt bin ich ganz ketzerisch und sage, für Compliance brauche ich keine niedergeschriebenen Richtlinien, Verfahrensanweisungen und sonstiges, weil ich genau drei Dinge brauche für eine funktionierende Compliance. Ich brauche einen guten Hausverstand, ich brauche ein gutes Bauchgefühl und ich brauche einen richtig eingenordeten moralischen Kompass. Wenn ich genau diese drei Dinge habe, dann bin ich wo? Ich bin in einem Werteverständnis. Und wenn meine Werte funktionieren und wenn ich meine Werte im Sinne des Tone from the Top ordentlich kommuniziere, wenn ich mich selbst da halte im Sinne einer Vorbildwirkung, dann werden mir meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter folgen, dann werden mir meine Stakeholder folgen und dann habe ich in Wahrheit eine Kultur geschaffen, die auf Werten basiert. Das ist natürlich der absolute Supertraum, das ist das Winterwunderland. Mhm. Aber wann brauche ich Richtlinien? Ich brauche Richtlinien dann, wenn es aus dieser Trias, Hausverstand, Bauchgefühl und moralischer Kompass, wenn es da einen Schiefstand gibt. Mhm. Wenn da irgendwas fällt, dann brauche ich eine Richtlinie.
Stimmt.
Und da muss man sagen, also wenn ich da ganz intensiv auf meine Kultur einwirke. Und da ist Leadership das Thema Nummer eins.
Aber dann, es fehlt immer alles mit der Führungskraft.
Ja, völlig richtig. Und
steht und fehlt alles mit der Führungskraft.
Weil wir haben es gibt ja wunderbare Sprichworte. Was Sprichwort? Sprichwort ist ein richtiges Wort, oder?
Sprichwort ist ein richtiges Wort, ja.
Es gibt ja wunderbare Sprich, wenn man so im Thema drinnen ist, dann vergisst man die einfachsten Dinge. Aber es gibt ein Sprichwort, das heißt, der Fisch fängt ja immer beim Kopf zu stinken an. Ja? Und das ist das Thema Leadership. Und darum muss man auch sagen, Compliance ist nicht immer Richtlinien und Regeln, sondern es ist ganz viel Kultur. So ist es auch bei der Nachhaltigkeit. Und das Thema Greenwashing, Pinkwashing, G-Washing, Bluewashing, was auch immer, schön Färberei, ist tatsächlich ein Risiko, das man über eine ganz gute Kultur, über Speak-up-Kultur, Feedback-Kultur, Fehlerkultur, Entwicklungs-, Innovationskultur, was auch immer, über Kultur auch tatsächlich minimieren kann.
Als Jurist muss ich trotzdem jetzt noch was sagen, ja?
Bitte.
Und nachdem es ein L3-Podcast ist und da auch Anwälte dabei sind, sage ich mal, ich bin voll bei dir, dass man sehr viel durch eine gute Kultur, noch ein gutes Werteverständnis am Unternehmen abdecken kann, sage ich mal, ja? Aber trotzdem kennen natürlich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht jede Regel und nicht jedes Gesetz. Mhm. Ja? Mhm. Deshalb braucht es trotzdem am Ende des Tages immer die Juristen und die Berater, die was halt diese Lücke, wo das Wissen nicht so ausgereift ist, was nicht mit einem guten Werteverständnis abgedeckt werden kann, wo wir dann aushelfen. Ja?
Und wenn wir heute schon ganz viel über Kommunikation gesprochen haben, dann werden wir da jetzt nur kurz abschließen mit, gerade in der Beratung, gerade als Juristinnen und Juristen, als Compliance Officer, sollten wir und müssen wir die Sprache unserer Zielgruppe sprechen. Das heißt, auch da ist es wenig Juristisches und wir haben heute über kein einziges Gesetz in Wahrheit geredet. Wir sind heute ausgekommen, völlig ohne Paragraphen. Warum? Weil es darum geht, dass wir verstanden werden und dass die Leute verstehen, worum geht es denn, um Risiken zu identifizieren, aufzuzeigen und aktiv am Thema Compliance partizipieren zu können. So, liebe Irmgard, das war eine total spannende Folge. Also nicht nur, weil man merkt, dass bei dir, dir dieses Thema unter den Fingernägeln brennt, du tatsächlich für dieses Thema brennst als Gesamtes. Ja, mir ist sowieso Compliance ein großes Anliegen. Ich bin ein großer Fan von Compliance. Ja, also das ist, weil das Thema an sich so wertvoll ist. Es ist so wertvoll, weil es ums Vertrauen geht. Mhm. Vertrauen, Verantwortung übernehmen, Risikomanagement.
Stimmt. Und egal in welchem Bereich du denkst, es geht immer, es läuft immer auf das Gleiche raus. Ja.
Genau.
Ob es Nachhaltigkeit ist, Datenschutz, Governance, was auch immer, wir schon gehört haben in den anderen Folgen, es läuft immer auf das raus.
Genau.
Völlig richtig.
Lieber Irmgard, gibt es noch irgendeinen abschließenden, irgendeinen Best Practice, irgendwas, was du noch gern mitgeben möchtest oder sagst, wir haben eigentlich alles bestmöglich abgedeckt mit den drei Säulen Prävention, Risiken erkennen und Risiken, auf Risiken reagieren, haben wir alles abgedeckt.
Du hast das so super zusammengefasst, ich will da jetzt gar nichts mehr hinzufügen, außer es war eine super Zeit, danke dafür, danke für die Einladung. War ja mein erster Podcast, ja.
Hervorragend.
Also, ich war gar nicht so nervös, ehrlicherweise, aber das hast einfach du ausgemacht.
Danke.
Durch deine nette Art und Weise. Nein, hat mir echt Spaß gemacht und viel Spaß noch bei den nächsten Folgen für dich.
Danke, Irmgard. Wir haben heute bei L3, Compliance trifft Nachhaltigkeit, haben wir heute Loop und Leitner Law gehabt. Zu einem wunderbaren Thema, zu einem sehr wichtigen Thema. Ich darf mich der Irmgard anschließen und darf sagen, es war eine wunderbare Folge, es war ein wunderbares Gespräch. Wir wollen in diesem Podcast Impulse setzen. Wir wollen in diesem Podcast zum Nachdenken anregen, wir wollen inspirieren. Und ich hoffe, dass wir das mit dieser Folge geschafft haben. Ich bin mir sicher, dass wir das mit dieser Folge geschafft haben. In diesem Zusammenhang darf ich sagen, Verantwortung ist eine Frage der Einstellung. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich recht herzlich. Danke, Ihr Martin Reichert.
Tschüss.